Ja, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zum MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von Flick Gocke Schaumburg. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Heute mit Folge 57 und Sie werden sehen, heute ist es eine kleine Spezialfolge, denn wir haben gar kein EuGH-Urteil und kein BFH-Urteil, das wir Ihnen vorstellen dürfen, sondern wir orientieren uns heute mal an FG. Und auch ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums ist heute dabei. Und mit wem mache ich die heutige Folge? Mit Charlotte Petters. Guten Morgen, Charlotte.
Guten Morgen, Jörg.
Ja, Charlotte ist assoziierte Partnerin in unserem Büro in Bonn. Mein Name ist Jörg Kurzenberger. Ich bin Partner in Stuttgart. Also recht herzlich willkommen zu Folge 57. Und was sind jetzt also unsere Themen? Wir starten mit einem Urteil des Finanzgerichts Münster vom 27.08.2024 in der Rechtssache 15K2717 aus 22. By the way, es ist rechtskräftig, Charlotte. Du hast dieses Urteil ja vorbereitet oder dir vorab angeschaut. Und da geht es um, ja, wir nennen es Klassiker, um die Geschäftsveräußerung im Ganzen. Und hier jetzt aber ein Spezialfall, denn um einen Teilrücktritt. Und da stellt sich die Frage, wie ist denn damit umzugehen, wenn jemand teilweise vom Kaufvertrag zurücktritt. Das zweite Thema, das ist aus meiner Sicht jetzt ein sehr, sehr praxisrelevantes Thema, insbesondere im Bereich E-Commerce. Da geht es nämlich um die Frage, wann entsteht denn eine 14C-Schuld? Also wenn Rechnungen mit Umsatzsteuerausweis ausgestellt werden oder versandt werden und das ist unzutreffend, weil es ein zu hoher Umsatzsteuerausweis ist, beispielsweise, dann handelt es sich um eine 14C-Schuld. Und da hatte der EuGH, werden wir gleich nochmal drauf eingehen, vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren entschieden, eine 14C-Schuld entsteht nicht, wenn die Rechnung an einen Endverbraucher ausgestellt wird, denn da besteht gar keine Steuergefährdung. Und der EuGH hat hier in einem österreichischen Verfahren damals entschieden und jetzt ist dieses Verfahren erneut beim EuGH. Und da wir das als recht praxisrelevant empfinden, haben wir diese Schlussanträge von unserer Generalanwältin Kokot für Sie heute vorbereitet. Und das dritte Thema, das ist eben das besagte BMF-Schreiben vom 21. Januar diesen Jahres. Da geht es um die umsatzsteuerliche Behandlung von Kraftstofflieferungen im Rahmen eines Tankkartensystems. Da werden Sie sehen, da ging es auch etwas hoch her beim Bundesfinanzministerium. Und Charlotte, du hast jetzt aber hier ja, teilweise zumindest mal eine schöne Nachricht. Also, wir starten mit dem ersten Thema, Finanzgericht Münster, Teilrücktritt im Zusammenhang mit einer Geschäftsveräußerung im Ganzen. Charlotte, was war denn der Fall?
Ja, in der Tat, die GIG, du hast es eingangs ja erwähnt, ist ein Klassiker. Allerdings ging es jetzt diesmal gar nicht um die Voraussetzungen an sich, die ja häufig streitig sind, Teilbetrieb, ganzer Betrieb, Unternehmen, Unternehmensteil. Sondern es ging vielmehr um die Frage, ob eine ursprünglich als nicht steuerbar behandelte Geschäftsveräußerung im Ganzen durch einen Teilrücktritt, also einen erstrittenen Teilrücktritt von einem Kaufvertrag im Jahr nach dem Erwerb nach § 17 USTG, also Änderung der Bemessungsgrundlage, als nunmehr umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig zu behandeln ist.
Ja. Okay, also wirklich. Das halte ich auch als sehr relevant. Das kommt sicherlich öfters mal vor. Also stellt sich doch jetzt tatsächlich, Charlotte, die Frage, wir hatten eine Übertragung oder ja, Geschäftsübertragung, also ein Bündel an Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ursprünglich mal als Geschäftsveräußerung behandelt wurden. Und jetzt stellt sich die Frage, können diese Voraussetzungen sozusagen nachträglich wegfallen, weil einer der Parteien vom Kaufvertrag partiell zurücktritt?
Genau richtig. Also die Frage war, ob eben die Voraussetzungen durch den Teilrücktritt mit Rückwirkung dann auch wegfallen können. Und zum Sachverhalt, also zum Hintergrund, damit man es vielleicht etwas besser einordnen kann. Also es ging um ein Busunternehmen und das sollte ursprünglich im Ganzen auf ein bestehendes Unternehmen, das auch ein Busunternehmen war, übertragen werden. Und man einigte sich auf eine Übertragung und Bezahlung in 2 Tranchen. Also zunächst entrichtete der Erwerber in einer ersten Tranche das Entgelt für die beweglichen Wirtschaftsgüter, insbesondere die Busse. Also es sollten ihm die Busse übertragen werden. Und in einer zweiten Tranche sollten dann die Grundstücke und insbesondere die Werkstatt, die eben auch benötigt wurde, dann vom Erwerber bezahlt werden. Es kam jetzt aber so, dass der Erwerber in Zahlungsschwierigkeiten geriet und die weiteren Wirtschaftsgüter wie Betriebsgelände und Werkstatt konnten dann nicht bezahlt werden. Dann stritten die Parteien zunächst noch darüber, ob der Verkäufer tatsächlich vom Kaufvertrag zurücktreten konnte. Das hatte er dann aber zivilrechtlich erstritten. Er wirkte somit einen Teilrücktritt. Das zuständige Finanzamt vertrat jetzt den Standpunkt, dass die hinsichtlich der Busse, die ja erworben und bezahlt wurden, steuerpflichtige Lieferungen vorliegen würden und der Veräußerer im Zeitpunkt der Insolvenz, also der Erwerber ging dann auch tatsächlich insolvent und konnte es letztendlich gar nicht mehr bezahlen, die ihm vereinbarten und richtigen Nettokaufpreise und die darin enthaltene Umsatzsteuer eben nach 17 schulde. Also das heißt also, auf die Busse sollte jetzt Umsatzsteuer abgeführt werden, auf die Buslieferung. Das Finanzgericht musste sich jetzt nach Antrag der Klägerin eben mit der Frage auseinandersetzen, ob die zivilrechtliche Einordnung, also die Werkstatt und das Betriebsgelände wurden auch unter Eigentumsvorbehalt geliefert, ob das eben im Zusammenhang mit dem Teilrücktritt dazu führt, dass wir eben keine nicht steuerbare Geschäftsveräußerung mehr haben, sondern dann eben rückwirkend eine Lieferung anzunehmen sei, für die sich jetzt die Bemessungsgrundlage ja ändere.
Wenn wir nochmal jetzt von der eigentlichen Frage ganz kurz weggehen, weil das ja auch noch ein spannendes Thema ist, Lieferung unter Eigentumsvorbehalt, wie hat denn das Gericht das eingeordnet? Also wenn ich dich recht verstanden habe, ging es jetzt ja nochmal um die Grundstücke Werkstatt, die unter Eigentumsvorbehalt übertragen wurden. Wie hat das Finanzgericht das zunächst mal eingeordnet?
Ja, das war ziemlich interessant. Also es hat sich sehr, sehr dezidiert eben mit dieser Frage auseinandergesetzt, ob eben diese zivilrechtliche Eigentumsübertragung relevant sein kann für die Geschäftsveräußerung im Ganzen, weil es war so, dass im Grundbuch war immer noch der ursprüngliche Verkäufer eingetragen. Also es hat dieser Eigentumsübergang hat nie stattgefunden, weil der Kaufpreis auch nicht gezahlt wurde. Das war eben die Frage, ob damit überhaupt Verfügungsmacht auf den Erwerber übergegangen war. Also wir stellen uns ja im Umsatzsteuerrecht immer die Frage, hat derjenige, der erwirbt, Verfügungsmacht erlangt? Und das hat das Finanzgericht im vorliegenden Fall bejaht, obwohl eben kein Eigentumsübergang stattgefunden hat, weil der Erwerber schon zum Zeitpunkt und auch entgegen der Vereinbarung eigentlich im Kaufpreis das ganze Gelände nutzen konnte. Er hat auch die Werkstatt benutzt, er hat das Gelände befahren, hat die Busse geparkt, was auch immer man im Rahmen eines Busunternehmens mit einem derartigen Gelände macht. Aus Sicht des Finanzgerichts war damit eben eindeutig, dass auch eben trotz der Insolvenz der Erwerber Verfügungsmacht hatte. Also nochmal ein ganz klares Statement dafür, dass zwar der zivilrechtliche Eigentumsübergang in der Regel eben zwingend auch die Verfügungsmacht beinhaltet. Aber wenn dem eben nicht so ist, dann gibt es eben auch zahlreiche andere Möglichkeiten, wie Verfügungsmacht übertragen werden kann. Ja.
Okay, also wenn man jetzt nochmal auf die Tatbestandsmerkmale der Geschäftsveräußerung schaut, da heißt es ja, es muss ein Bündel an Leistungen übertragen werden, die den Erwerber in die Lage versetzt, den Betrieb fortzusetzen. Und jetzt sagt das Finanzgericht ja, also dieses Bündel an Leistungen, das war schon da. Jetzt ist ja aber der Erwerber kurze Zeit später insolvent gegangen, hat also tatsächlich den Betrieb gar nicht fortgeführt, kann man sagen. Hat es also dieses weitere Tatbestandsmerkmal der Fortführung, Fortführungsabsicht, hat das das Finanzgericht nochmal gechallenged hier?
Ja, genau. Also es hat auf jeden Fall geprüft, ob der Erwerber Fortführungsabsicht hatte und hat auch ausgeführt, dass das theoretisch verneint werden könnte. Aber im vorliegenden Fall gab es auch gar keine also Anzeichen dafür, dass der Erwerber schon zum Zeitpunkt des Erwerbs und darauf kam es oder kommt es ja an im Rahmen von 111a, dass der Erwerber den Betrieb nur abwickeln wollte. Also es gab eben auch noch, ich meine, vielleicht gab es wirtschaftliche Anzeichen, dass es nicht gut lief. Mag sein, aber letztlich eben nicht in der Form, dass man dazu kommen können soll, dass die Fortführungsabsicht zum Erwerbszeitpunkt verneint werden könne. Ja, dass auch zum Zeitpunkt eben des Teilrücktritts Darauf kommt es letztlich nicht an. Und insbesondere führt eben der Teilrücktritt nicht zu einer rückwirkenden Änderung dieser Fortführungsabsicht, weil es kommt eben, wie gesagt, auf den Zeitpunkt des Erwerbs an. Und damit findet auch eben keine nachträgliche Umqualifizierung der nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung statt. Und ja, es sind eben keine Einzellieferungen, sondern nach wie vor im Zeitpunkt des Erwerbs ein nicht steuerbarer Umsatz.
Also Geschäftsveräußerung bleibt Geschäftsveräußerung, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Und jetzt war ja die Frage, gibt es eine Korrekturverpflichtung nach Paragraph 17 USCG? Ich denke, das ist obsolet, diese Frage, oder Charlotte?
Ja, eigentlich schon, vollkommen richtig, weil wenn wir eben eine GIK haben, dann fehlt es eben an den Voraussetzungen von 17 USDG und so hätte auch, also wenn das Finanzamt zu dem Schluss gekommen wäre, es hätte eine GIK vorgelegen, dann auch nach Rücktritt, ja, dann hätte es sicher den 17 auch nicht geprüft. Also jedenfalls so mein Verständnis von den Ausführungen. Und das Finanzamt hatte aber ja eben die Geschäftsveräußerung im Ganzen durch den Rücktritt verneint, weil der Rücktritt aus seiner Sicht eben Rückwirkung entfaltet hat. Und das Finanzgericht hatte ja aber hingegen die Geschäftsveräußerung im Ganzen bejaht. Dennoch hat das Finanzgericht, kann ja auch sagen, erfreulicherweise gesagt, dass eben der 17, wenn man eine Geschäftsveräußerung im Ganzen hat, keine Rolle spielen kann, weil er eben einen steuerbaren und steuerpflichtigen Vorgang voraussetzt. Und da das eben im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen nicht gegeben sei, sei auch eben kein Raum für den 17. Und man könnte den auch nicht analog anwenden, weil er eben ganz klare Voraussetzungen statuiert. Und insofern, ja, es ist eben auch kein Raum für eine Korrektur. Ja, und das ist natürlich vollkommen richtig. Und insofern letztlich nochmal eine Klarstellung für etwas, was vielleicht so selbstverständlich erscheint. Aber manchmal sind ja die selbstverständlichen Fragen dann auch die schwersten. Und wenn man vielleicht so einen Fall mal hat, dann kann man das FG, was ja, also das Urteil, was ja mittlerweile auch rechtskräftig ist, also es wurde die Revision zwar zugelassen, aber es ist mittlerweile rechtskräftig. Ja, kann man das dann auch mit den sehr klaren Ausführungen heranziehen. Ja. Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Fall. Das ist, wie du ja auch eingangs schon meintest, noch gar kein Urteil, sondern wir haben hier Schlussanträge der Generalanwältin Kokott und zwar in der Rechtssache 794 aus 23 aus Dezember 19.12.24 in der Rechtssache P GmbH. Und da geht es auch um einen Klassiker, um den 14c, aber eben um die Frage der sachgerechten Schätzung. Und das ist ein österreichischer Fall, aber der kommt uns auch irgendwie bekannt vor, oder?
Ja, genau, Charlotte. Also, wie ich eingangs schon sagte, wurde genau dieser Fall vom EuGH schon mal entschieden. Also spannend, das haben wir jetzt, wartet es ja nie, dass zwei Fälle zweimal oder dass ein Fall zweimal beim EuGH gelandet ist. Und das hatten wir jetzt schon ein paar Mal und jetzt wieder. Also der EuGH hat es seinerzeit am 18.12.22 genau diesen Fall entschieden. Der Sachverhalt war relativ einfach. Es ging um einen Indoor-Spielplatz in Österreich und der hat seine Eintrittskarten unter Anwendung des Regelsteuersatzes verkauft. Da ging es um das Jahr 2019. Und im Jahr 2019 über 22.000 Rechnungen. Also es waren zwar Kassenbelege, aber tatsächlich ausgestaltet als Rechnungen ausgestellt. Also über 22.000 Kunden hatten die und bei allen wurde der Regelsteuersatz angewandt. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, der ermäßigte Steuersatz wäre der richtige Steuersatz gewesen. Das heißt, diese Rechnungen hatten einen zu hohen Steuerausweis. Und in diesem ersten Verfahren entschied der EuGH, dass bei der Ausstellung von Rechnungen an Endverbraucher kein Fall von Artikel 203 Mehrwertsteuersystemrichtlinie / 14c USDG vorliegt. Das heißt, dass der Indoor-Spielplatz ohne weiteres, also ohne Rechnungskorrektur, die zu viel bezahlte Umsatzsteuer sich von seinem Finanzamt ja, zurückerstatten lassen kann.
Ja, das war ja für den Steuerpflichtigen und also ich meine, es ist ja nicht nur auf Indoor-Spielplätze anzuwenden, aber eine ziemlich positive Entscheidung. Und auch die deutsche Finanzverwaltung hat ja schon, also relativ schnell, muss man ja sagen, darauf reagiert und ein entsprechendes Schreiben im Februar 24 erlassen und diese Rechtsauffassung ja auch bestätigt. Aber warum haben wir das denn jetzt nochmal zu entscheiden?
Ja, das ist tatsächlich die richtige Frage, denn eigentlich war ja im Grunde fast schon alles klar, außer ein kleines ein kleiner Baustein. Und darum geht es jetzt. Ich will aber deine Frage mit einem Zitat von der Generalanwältin Kochert beantworten, die sich vor 2,5 Jahren ja schon mal genau mit diesem Fall beschäftigt hat und sich selber die Frage stellt, ja, warum muss ich mich denn jetzt nochmal mit diesem Fall beschäftigen? Ganz am Anfang bei ihren Schlussanträgen, ich zitiere mal, sagt sie Folgendes: Dieses Verfahren zeigt, dass es prozessökonomisch manchmal besser ist, nicht nur die ausdrücklich gestellte Frage zu beantworten, sondern zu versuchen, das erkennbar dahinterstehende Problem zu lösen, auch wenn das vorliegende Gericht das gar nicht ausdrücklich aufgeworfen hat. Also das ist
Ja.
sozusagen der Hintergrund dieses erneuten Verfahrens.
Also schon ziemlich deutliche Kritik am EuGH, beziehungsweise ja der letzten Entscheidung, also den Ausführungen. Ja, offenbar hat er wohl laut Frau Kokott nicht ganz zu Ende entschieden. Was war denn jetzt das Problem?
Ja, das Problem war, also da kann man jetzt vielleicht im EuGH jetzt auch im ersten Schritt gar keinen so großen Vorwurf machen. Das Problem, das lag eher beim vorliegenden österreichischen Gericht, denn das hatte damals in der Vorlage, im Sachverhalt geschrieben, dass bei diesem Indoor-Spielplatz fast ausschließlich oder dass die Rechnungen bezüglich des Indoor-Spielplatzes fast ausschließlich an Endverbraucher, ausgestellt wurden. Und, in der EuGH, also, und dann hat der EuGH eben entschieden, unter der Annahme, dass die ausschließlich Endkunden beim Indoor-Spielplatz oder Zugang verschafft bekommen haben. Und in der EuGH-Folgeentscheidung, also der Folgeentscheidung des österreichischen Gerichts, hat dann das österreichische Gericht erkannt, na gut, das waren doch nicht nur Endkunden, sondern waren möglicherweise auch Unternehmer, die ja potenziell zum Vorstrafzug berechtigt sind, und hat dann quasi im Schätzwege 0,5% der Rechnungen, also circa 110% der Rechnungen als schädlich anerkannt und im Grunde genommen dann das Finanzamt zu einer Erstattung der 99,5% Umsatzsteuer verurteilt. Und das österreichische Finanzamt wollte dem aber nicht folgen, hat Revision, also gegen diese Nachfolgeentscheidung eingelegt, mit der Begründung, dass dem damaligen EuGH-Urteil überhaupt keine Schätzmöglichkeit zu entnehmen ist, sondern dass man eben nach diesem EuGH-Urteil davon ausgehen muss, schwarz oder weiß. Also entweder sind es nur Endverbraucher und dann kann alles dann wird korrigiert sozusagen ohne weiteres, oder eben das ist nicht der Fall und dann ist man halt im 14c drin mit diesen Folgen. Und so, also durch diese erneute Revision, kam der Fall nun erneut zum EuGH, und zwar konkret mit der Frage, ob im Hinblick auf die Entstehung einer Steuerschuld nach 14c auch die Möglichkeit einer Schätzung besteht, welcher Anteil der Rechnungsempfänger Nichtunternehmer ist.
Ja, okay, aber das ist ja tatsächlich auch für Deutschland sehr relevant, weil wir haben ja, wenn wir das BMF schreiben, ja, ranziehen, auch keine Schätzmöglichkeit. Also das BMF hat ja sogar ausdrücklich geschrieben, dass eben keine Schätzmöglichkeit bestehen soll. Und ja, zu welchem Ergebnis kommen jetzt die Generalanwältin?
Genau, also wie du sagst, und das ist aus meiner Sicht auch wirklich im BMF-Schreiben zu kritisieren, aber das hatten wir in der Masse auch schon mal vorgestellt. Jetzt, was sagt die Frau Kokot? Die Frau Kokot stellt zunächst mal dar, es gibt also in der Umsatzsteuer hier keine Infektionstheorie. Das heißt, nur weil vielleicht der ein oder andere Unternehmer als Rechnungsempfänger da war, heißt es nicht, dass alle Rechnungen jetzt sozusagen schädlich sind und insgesamt 14c greift, sondern im Grunde genommen muss man tatsächlich Rechnung für Rechnung, Rechnungsempfänger für Rechnungsempfänger anschauen. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Jetzt sagt nämlich die Frau Kokot, ja, es geht ja jetzt hier um die Entstehung einer Steuer, einer 14c-Steuer. Das heißt, das Finanzamt ist aus ihrer Sicht in der Nachweispflicht. Und wir wissen ja, dass die Finanzverwaltung in Masseverfahren üblicherweise und auch richtigerweise Bagatellgrenzen, aber auch Schätzungen vorsieht. Und das, so sagt sie Frau Kokot, das muss natürlich auch hier gemacht werden. Ja. Das heißt, es ist durchaus nicht nur denkbar, sondern es ist zwingend so, dass in diesem Thema 14c, wenn man dieses Bündel an Rechnungen, also im vorliegenden Fall 22.000 Rechnungen hat, dass man hier natürlich auch im Schätzwege vorgehen kann. Und sie stellt auch, das ist schön, Kriterien dar, ja, wie könnte denn jetzt ein Gericht oder das Finanzamt oder auch der Steuerpflichtige vorgehen, und sagt, ja gut, es kommt auf die Art der Leistung und den typischen Kundenkreis an. Also auch der Umstand, wer den Irrtum jetzt verursacht hat und wie der Rechnungsaussteller hier mitgewirkt hat bei der Auflösung des Falles, das können relevante Kriterien für eine Schätzung sein. Jetzt persönlich muss ich sagen, finde ich das Vorgehen oder das Angehen von Frau Kockert sehr gut. Sie hatte das ja auch schon in diesem ersten Verfahren vorgetragen, ohne Gehör beim EuGH. Jetzt ist aber natürlich zu hoffen, dass der EuGH diese wiederholten Anmerkungen von Frau Kockert aufnimmt und dann halt entsprechend entscheiden. Und wenn das dann so ist, wovon ich tatsächlich ausgehe, weil es gibt nicht mal eine mündliche Verhandlung, dann meine ich, müsste man auch nochmal an das BMF-Schreiben ran. Ich denke, dass die deutsche Finanzverwaltung müsste hier wieder reagieren. Vielleicht erstens mal tatsächlich auf die Beweislast der Finanzverwaltung hinweisen. Da mache ich jetzt mal nur eine Klammer drumherum, ob das tatsächlich im BMF-Schreiben so kommt. Aber jedenfalls muss dieser Passus, dass keine Schätzmöglichkeit bestehen darf, das muss im BMF-Schreiben korrigiert werden.
Ja, schauen wir
Wunderbar.
mal.
Schauen wir mal, genau. Aber das finde
Ja.
ich tatsächlich, da haben wir jetzt im 14c, ich glaube, wenn wir da dann durch sind mit dem EuGH, dann haben wir hier wirklich eine praktikable Lösung. Wie gesagt, insbesondere im E-Commerce-Fall sind es natürlich ganz, ganz relevante Themen. Daher ist
Ja.
es doch eigentlich schön, muss man sagen, dass für uns zumindest, dass der Fall nochmal vom EuGH gelandet ist. So, kommen wir also, Charlotte, jetzt zum dritten und letzten Thema. Es geht um das BMF-Schreiben vom 21. Januar. Und zwar um die umsatzsteuerliche Behandlung von Kraftstofflieferungen im Rahmen eines Tankkartensystems. Ja, Charlotte, was lange währt, wird endlich gut.
Ja, genau, so könnte man sagen. Also ich hoffe ja, dass dass das BMF, sollte das EuGH-Urteil zu 14c kommen, sich nicht ganz so lange Zeit lässt, wie in dem Fall. Weil hier war es so, dass fast 6 Jahre nachdem das EuGH-Urteil Wega International, also es war hier die Rechtssache C-235 aus 18, die Tankkartenbranche, also Tankkarten werden ja häufig in der Speditionsbranche aus Vereinfachungszwecken genutzt, weil der Kraftfahrer ja in der Regel nicht selber vorfinanzieren kann, werden eben Tankkarten genutzt. Und dieses Urteil hat die ganze Branche in ziemliche Schwierigkeiten gebracht. Und jetzt hat das BMF endlich ein lang ersehntes Schreiben, und zwar zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Kraftstofflieferungen im Rahmen eines Tankkartensystems herausgegeben. Explizit allerdings nicht analog an, also was heißt explizit, aber es wird nicht, zumindest nicht ausgeführt, dass es jetzt auch auf diese Streitigkeiten im Rahmen der E-Ladesäulen entsprechend anzuwenden ist. Mal schauen, vielleicht kommt da auch noch mal was. Aber zumindest jetzt mal für diese Kraftstofflieferung. Und es gab ja im Herbst 21 einen ersten Entwurf des Finanzministeriums, des Bundesfinanzministeriums. Der wurde allerdings nie veröffentlicht. Zum Glück muss man sagen, denn er sollte, also dieser Entwurf sollte das BMF-Schreiben aus Juni 2004 ersetzen, was die Branche seitdem ja nutzt, was zum EuGH-Urteil in der Rechtssache Autolease Holland ergangen war. Und der erste Entwurf ließ nämlich die Branche, genauso wie das Urteil, ziemlich ratlos zurück, weil da sehr, sehr enge Voraussetzungen statuiert wurden, die ja vor allem im Hinblick auf den Übergang der Verfügungsmacht im Rahmen dieser Kraftstofflieferungen, die de facto eigentlich nicht erfüllbar waren. Und wenn man also nur unter den Voraussetzungen sollte weiterhin eben von Reingeschäften auszugehen sein, was eben wichtig war, damit der Tankkartenaussteller auch einen Vorsteuerabzug hat aus den Lieferungen, weil streitig ist ja immer, haben wir Finanzierungsumsätze oder eben Liefervorgänge. Und das war eben letztlich eigentlich unumgänglich nach den im Herbst 2021 niedergeschriebenen Voraussetzungen in diesem Entwurf. Gleichzeitig muss man aber sagen, hat sich auf EU-Ebene die WEDT-Expert Group mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das war ja auch ein EuGH-Urteil, was letztlich Anlass war für diese Änderungen und Verwerfungen. Und der hatte sich da relativ lange auch mit beschäftigt, und es gab dann einen ersten Lichtblick aus unserer Sicht in die richtige Richtung dieses Ausschusses im Juni 23, also sagen wir es wieder 2 Jahre später. Und in diesen Äußerungen gab es eine sehr, sehr hohe Zustimmungsrate der EU-Mitgliedstaaten zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Tankkarten im Zusammenhang mit diesen Reihengeschäften. Und diese Diese Äußerungen sahen eben vor, dass man von Reihengeschäften im Grundsatz ausgehen kann, wenn sie als Kommissionsgeschäft ausgestaltet sind. Also das heißt, wenn die Voraussetzungen des Artikel 14 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie erfüllt sind, konnte man auch grundsätzlich von Reihengeschäften ausgehen. Und ja, das war schon mal der erste Lichtblick. Da haben dann auch viele Mitgliedstaaten oder einige Mitgliedstaaten zumindest reagiert, aber das BMF hat noch ein bisschen gewartet. Und es gab dann aber im letzten Jahr schon im August einen ersten Entwurf. Und der wurde nun endlich dann am 21.01.25 jetzt auch veröffentlicht und entsprechend umgesetzt. Ja.
Also großes Durcheinander. Ursprüngliches
Ja.
BMF-Schreiben, EuGH-Urteil, neues EuGH-Urteil, Entwurf eines BMF-Schreibens, alles etwas konfus. Was gilt denn jetzt, Charlotte? Was schreibt das BMF jetzt nieder?
Ja, am besten beraten waren eigentlich die, die gar nicht viel gemacht haben, ja, weil man muss sagen, dass am Ende das gilt, was das BMF in 2004 zu den Leasingfällen, also es war ja ein BMF-Schreiben, was zu Leasingfällen ursprünglich ergangen war, festgelegt hatte und was von der Praxis seither eben auf diese Tankkartenumsätze grundsätzlich auch angewandt wurde. Und das neue BMF-Schreiben bestätigt nur nun, dass diese gelebte Praxis in Deutschland aus Sicht der Finanzverwaltung nach wie vor rechtmäßig ist, also ein explizites Bekenntnis zu diesen Voraussetzungen. Und dieser Kriterienkatalog, der 2004 aufgestellt wurde, der soll eben auf die Ausgestaltung von Kraftstofflieferungen im Tankkartensystem anwendbar sein. Und wesentlich ist da, es sind im Wesentlichen drei, vier Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen. Und wenn das von den Vertragsparteien in den Verträgen und auch dann nachher in der tatsächlichen Ausgestaltung so durchgeführt wird, dann ja, ist eben grundsätzlich von einem Reihengeschäft auszugehen. Und diese Regelungen, das hat man ja auch in den letzten 20 Jahren gesehen, sind auch handhabbar und umsetzbar. Und deswegen, wenn dem so ist und wir ein Reingeschäft haben, ist dann auch der Vorsteuerabzug für den Kartenaussteller als den mittleren Unternehmer zwischen demjenigen, der dann auch tankt und ich sag mal, den Kraftstoff ausgibt, dann auch rechtssicher ausgestaltbar, sage ich mal, ja.
Also das heißt, diese Kriterien müssen erfüllt sein und dann haben wir Kraftstofflieferung, eine Kraftstofflieferung, also im Rahmen eines Reihengeschäfts. Und was passiert jetzt im umgekehrten Fall, wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind?
Genau, also das ist eben, das ist auch klar, ne? Wenn wir haben ja immer also diese Abgrenzung zum Finanzierungsgeschäft und wenn wir diese Voraussetzungen eben nicht haben, dann soll ein Finanzierungsgeschäft vorliegen. Also das erfolgt, dann erfolgt eben nur eine Kraftstofflieferung von der Mineralölgesellschaft an den Verwender der Tankkarte. Und der Tankkartenaussteller finanziert dann diesen Kauf des Kraftstoffs lediglich vor. Und ja, das führt eben zu den weitreichenden Folgen, insbesondere im Hinblick auf den Vorsteuerabzug, der dann eben aus der Lieferung nicht geltend gemacht werden kann, was natürlich nachteilig ist für den Aussteller und wofür sie ja dann auch letztlich gekämpft haben. Aber eben nur unter den bestimmten Voraussetzungen kann das dann auch entsprechend so ja, angenommen werden. Ne? Das ist jetzt klar.
Und jetzt diese Tankkarten, die gelten ja in aller Regel nicht nur in Deutschland oder nehmen wir mal an,
Ja.
sondern jedenfalls mal europaweit. Das BMF-Schreiben regelt natürlich nur Deutschland. Was gilt denn im Ausland? Kannst du da vielleicht noch ganz kurz was
Ja.
dazu sagen?
Also wir haben ja die Äußerung der VAT Expert Group und das ist schon ein bisschen verwunderlich, dass das BMF sich überhaupt nicht dazu äußert. Also es ist klar, das BMF kann nur zu innerdeutschen Sachverhalten was sagen, aber zumindest hätten sie ja diese Voraussetzung des Kommissionsgeschäfts mit aufnehmen können, sodass wir so ein, ja, ich meine, Gleichklang schwierig unter Verwaltung in verschiedenen Mitgliedstaaten, aber zumindest ein Hinweis, dass eben auch aus deutscher Sicht dann diese Voraussetzungen entsprechend ja, gegeben sind oder wenn wir eben ein Kommissionsgeschäft haben. Das haben sie aber nicht getan. Das heißt also, am Ende des Tages weiß man nicht, ob das entsprechend eben auch so gilt. Und wenn man eben nicht diese Kommissionsgeschäftsregelung anwendet, dann ist es zwar in Deutschland anerkannt vielleicht, aber man weiß eben nicht, wie es im Ausland ist. Also das, wir haben da eben noch keinen Gleichklang, aber man weiß eben, dass in den anderen Mitgliedstaaten, die richten sich schon eher nach dem, was die Vet Expert Group auch gesagt hat. Und das sollte mal so als Leitplanke zumindest auch angenommen werden können von den Unternehmern. Aber eben letztlich bleibt es dann auch dabei, sobald wir uns, ich sag mal, mit ausländischen Sachverhalten beschäftigen, dann bedarf es eben einer Einzelfallprüfung in den anderen Ländern, ob dann auch von einem reinen Geschäft und entsprechenden Liefervorgängen ausgegangen werden kann. Ja, das ist leider so, ja.
Okay, nichtsdestotrotz prima. Herzlichen Dank, Charlotte, für deine Teilnahme an der heutigen Mastfolge. Wir sind also schon wieder am Ende unserer heutigen Folge 57. Wir sehen uns in genau einem Monat am 18. März wieder zu unserer Folge 58. Wenn Sie in der Zwischenzeit Fragen zur heutigen Mastfolge, zu möglichen anderen Mastfolgen oder sonstige umsatzsteuerliche Fragen haben, melden Sie sich gerne jederzeit bei uns. Sie haben unsere Kontaktdaten. Wir freuen, wenn wir von Ihnen hören, wenn Sie uns Feedback geben. Und ja, in der Zwischenzeit würde ich sagen, kommen Sie jetzt voll gut durch den Winter. Gesund und munter, muss man heutzutage sagen. Und dann hören und sehen wir uns in einem Monat wieder. Bis dahin wünschen wir alles Gute. Machen Sie es gut. Servus. Ciao, ciao.
Tschüss.